Headlock, der Pro Wrestling.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 580. Heute mit der Preview, dem Ausblick auf AEW Full Gear 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David. Du darfst auch in die Kamera winken, weil wer uns bei YouTube zuschaut, der sieht uns auch nicht nur im Bild, sondern auch im Ton und überhaupt.
Der sieht das Elend.
Genau, der sieht das Elend. Aber David, du hast mir schon im Vorfeld gesagt, AEW Full Gear, du bist gehypt. Wie sieht's aus bei dir?
Sehr gehypt. Also ich weiß, die letzten Pay-Per-Views nicht so gehypt. Also die Pay-Per-Views selber waren super, aber der Aufbau war halt nicht vorhanden. Und dieses Mal habe ich so viele Storylines mit Aufbau und vor allen Dingen auch sehr viele, was wird sein oder was wäre wenn, Fragen. Und dadurch habe ich richtig Bock.
Ganz genau. Ja, das ist natürlich auch das Schöne im Vergleich gerade zu, ich sag mal, All-In, All-Out, wo man das Gefühl gehabt hat, so, da stand Tony Khan plötzlich vor einer Card und das hieß, jetzt geht's los und dann musste man noch schnell was zusammenwerfen. Nein, diesmal ist es wirklich so, die letzten Wochen, Monate hat man den Eindruck gehabt, mehr Storylines, mehr Geschichten, mehr Aufbau, das spürt man und das macht natürlich auch neugierig und man merkt ja auch, da sind einige Storylines dabei. Da wird viel diskutiert, gerade was da geschehen wird. Das werden wir heute auch tun. Es gibt auch viele Nebenbaustellen, die dann noch beackert werden müssen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind 9 Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf, also 16.11. Wir haben es kurz vor 17:30. Und damit ihr wisst, falls noch Matches dazukommen, die sind nicht bei der Podcast-Aufnahme berücksichtigt worden, weil die wahrscheinlich noch nicht gekommen sind. Weil, David, ich gucke auf die Card, ich sehe 9 Matches und ich denke mir, nee, da fehlen noch ein paar.
Da kommen noch 4 dazu. Ja. Wir kennen doch Toni, der denkt sich, da ist noch Platz und dann rein da.
Ja, ganz genau. Also gerade für den Buy-In, also für die Pre-Show, da werden garantiert noch 2-3 Matches mindestens dazu kommen. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Wie gesagt, die haben wir noch nicht auf dem Plan, die haben wir nicht auf dem Schirm. Wir konzentrieren uns quasi auf den harten Kern, der bis jetzt angekündigt ist. Und damit der harte Kern, auch unserer Hörerschaft, der kann sich demnächst wieder auf was freuen. Nämlich, nachdem ja unser Livestream zu WWE Crown Jewel schon so super angekommen ist, mit über 100 Zuschauern, Zuschauerinnen in der Spitze, total cool, also hat uns mega viel Spaß gemacht, gibt es wieder was Schönes zum gemeinsamen Schauen. Da gab es nämlich wieder die Initiative von einem unserer Hörer, der hat gesagt, pass auf, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habt ihr auch mal was zu One Night Stand gemacht, da hat ein anderer Hörer gespendet, wir haben mitgespendet, einfach für einen guten Zweck vor Weihnachten. David, das machen wir jetzt nochmal.
Ja, wir machen wieder One Night Stand. 2006 oder 2005? 2006 machen wir.
Nicht? 2006 machen wir jetzt.
Ja, schön brutal. wir machen es zusammen. Die alten Männer, die schwelgen dann in Erinnerung von Gewalt, ECW-Zeiten. Und ich glaube, das wird lustig. Aber ich kann schon versprechen, wir gehen nicht so oft aufs Klo wie Kai.
Ja gut, das ist auch unmöglich, ne?
Das ist Wahnsinn.
Das ist absolut unmöglich. Aber wir können es ja mal sagen, ne? One Night Stand 2006, quasi ein Benefits Watch Together. Also wir spenden was, der Kollege hat auch was gespendet. Und dann schauen wir uns das alles zusammen an. Also von daher, das ist eine gute Sache. Und wann findet das Ganze statt? Das Ganze findet statt am 2. Dezember 2023 und zwar um 17.30 Uhr. Also könnt ihr euch schon mal anmarkern. David hat gerade gesagt, nicht 17 Uhr, mach 17.30 Uhr, weil dann ist die Bundesliga vorbei und entsprechend machen wir das dann so. Dann gibt es schön 2 Stunden 40 dauert die Show, machen wir ein schönes Watch-Together miteinander und haben einfach einen guten Abend.
So. Wir nehmen alle Toilettenpapier mit und dann werfen das dann beim Main-Event.
Ganz, ganz genau. Ja, Main-Event ist ja John Cena gegen Rob Van Dam gewesen, also gerade das ist ja auch die Show eigentlich für dich, ne? Und ich weiß auch, dass du ja, das Tag-Match mit Foley und Dreamer und Funk ganz besonders gerne magst.
Ja, sehr blutig und Crowd-Reactions, fantastisch. Und wir werden jeden Chant mitmachen.
Ich bin gespannt. Also David und ich übernehmen das dann hier. Und ansonsten, wer natürlich noch mehr von uns haben möchte, wisst ihr, wo ihr uns unterstützen könnt bei Patreon und Steady. Es sind inzwischen 800 Bonus-Podcasts, die da aufgelaufen sind. Also da kommt damit über die Wintersaison und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Jetzt zuletzt, oder das nächste Podcast, den wir da haben, ist Kevin Owens Year One. Wir beleuchten nochmal die Geschichte von Kevin Owens. Wir haben natürlich dann auch gerade im Dezember jede Menge coolen Content und Dezember ist dann auch die Zeit, wo wir einen Blick zurückwerfen, einen Blick vorauswerfen. Auch das wird spannend werden, was hier das Podcast-Programm angeht. So, genug geredet. Wir machen hier voran, nämlich mit der Preview zu AEW Full Gear 2023. Und ich habe es gerade schon angekündigt, Buy-In. Ein Match ist angekündigt, nämlich MJF und ein bislang unbekannter Partner verteidigt seinen Titel, ihren Titel, gegen die Guns. Den ROH World Tag Team Title steht hier auf dem Spiel, lieber David. Und die erste Frage ist natürlich, ja, also der Bullet Club Gold hat ja MJF sein Leben zur Hölle gemacht, hat ihn die ganze Zeit terrorisiert. Die Guns wollten die Tag-Team-Titles hier haben. Adam Cole ist verletzt. MJF hat gesagt, zuerst gesagt, nee, wir machen ein Handicap-Match draus, kein Problem. Jetzt ist es doch ein Tag-Match geworden. Jetzt ist die Frage, lieber David, wer wird denn hier sein Tag-Team-Partner werden? Oder wird es doch ein Handicap-Match am Ende?
Ich glaube, ja. Also, ich sag mal so, eigentlich läuft alles auf Samoa Joe hinaus. Aber kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, weil Joe möchte ja auch seinen Titel und viele Freunde hat MJF ja nicht mehr. Das hat man ja auch gesehen. Und Acclaimed wurden verprügelt, die einzigen Freunde, die noch da waren. Also entweder macht er es alleine, was ich tippe, oder halt mit Joe. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie eine B-Lösung. Was tippst du denn?
Ich hätte natürlich jetzt auch erstmal auf Samoa Joe getippt. Ne? Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man vielleicht noch Acclaimed noch irgendwie mit reinbringt. Dann schleppt sich ein Max Caster auf Krücken oder sonst irgendwas
mit letzter Kraft
nach dem Ring. Nein, ich glaube, man muss das jetzt mit Samoa Joe durchziehen. Also Samoa Joe muss ja irgendwie einen Spot auf der Card haben, der muss präsentiert werden mit der Geschichte und ich glaube, das wird hier die Lösung sein. Dass er vielleicht am Anfang noch nicht rauskommt, aber so ähnlich wie wir es damals zum Beispiel bei Austin und Mankind, Dude Love gesehen haben. Weißt du, wo dann Austin quasi auf dem letzten Loch pfeift und auf einmal kommt dann die Musik und MJF denkt sich, ah nee, ich will eigentlich nicht, aber ich muss einfach, weil ich den Titel behalten möchte. Und das
ja,
und
die kann Frage ist halt, was macht Joe, ne? Joe kann ja auch sagen, ich erpresse dich und sag, ich möchte das Titelmatch haben, dafür helfe ich dir jetzt bei diesem Tag-Team-Title. Es kann aber auch sein, dass Joe halt einfach ein Arsch ist und er sagt, hör mal, ich koste dich den Tag-Team-Title, das ist Vorgeschmack, weil das nächste ist dein Haupttitel dran.
Du meinst,
viele Fragezeichen.
Er macht dann das, was er sonst bei Jobbern gerne macht, wenn die mit dem Crossbody angeflogen kommen.
Ja,
Tag ankommt, dann weicht er einfach raus. Ich bin gespannt, aber was interessant ist, lieber David, wir sprechen die ganze Zeit über MJF und Samoa Joe. Wir sprechen gar nicht über die Guns. Was ist denn
mit den Guns? Möchtest du über die Guns reden?
Ich mag die ja ganz gern, aber wie sieht das aus? Siehst du dir hier, dass sie eine Chance haben? Glaubst du, es gibt einen Titelwechsel oder nur einen Story-Titelwechsel?
Das Traurige ist, also mein Tipp wäre vom Herzen her, MJF behält den. Aber ich habe halt Sorge, dass die ganz schon wieder einen Titel kriegen. Und ich finde die strunzlangweilig. Also ich finde die nervig. Ja, die haben jetzt ein Standing, aber ich finde die halt auch im Ring nicht sehr unterhaltsam oder besonders, sondern es ist so, alles okay, aber halt nicht mehr. Und ich fände das halt schade, wenn die den Titel kriegen, der doch ein bisschen Prestige ist. Dann lass den lieber noch länger da, dass MJF das irgendwie schafft, über die Zeit zu retten, bis Adam Cole wieder da ist. Und dann irgendwie ein Verlust.
Schauen wir mal. Also,
du willst, dass die ganz gewinnen, ne?
Ich tue mich da schwer mit. Ich glaube nicht, dass sie die Titel gewinnen werden, sondern ich glaube, dass im Sinne der Story wird MJF den Titel verteidigen. Mit Samoa Joe, mit irgendjemand anders. Aber ich glaube, er wird den Titel behalten, weil auch den braucht man irgendwo. Und deswegen
ja, die Guns sind auch nicht die richtigen.
Die Guns haben jetzt auch zuletzt natürlich noch mal einen kleinen Push bekommen. Die hat einen klaren Sieg jetzt bei Dynamite, einen sehr, sehr klaren Sieg innerhalb kürzester Zeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, um die ein bisschen zu schützen, weißt du? Die gewinnen erstmal und dann verlieren sie jetzt dann eben doof bei Full Gear. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schon einen Titelwechsel bekommen. Deswegen sind wir uns ja da zumindest einig. Schreibt auch da natürlich gerne eure Tipps in die Kommentare bei YouTube oder bei Discord. Ne? Gerade wer ist hier der Tag-Team-Partner? Wer ist der Teufel? Das ist auch eine andere Frage. Und natürlich werden wir auch ein Tippspiel haben. Also da könnt ihr dann eben auch wunderbar vorbeischauen. Aber das könnt ihr euch auch gerne mal in die Kommentare posten. Also wäre sehr gespannt, wer denn eure Tipps da sind. David, dieses Match haben wir jetzt abgeschlossen, würde ich sagen. Aber wir haben noch ein anderes großes Fragezeichen, über das wir sprechen müssen. Nämlich Tony Khan hat mal wieder ein Announcement gemacht. Das ist bei Full Gear, ja, da wird die Tinte unter den Vertrag gebracht. Da wird ein neuer Wrestler, das Schöne am Englischen, da gibt es ja keinen Wrestler, Wrestlerin, sondern da ist ein sehr respektierter Wrestler, ein sehr respektiertes Talent unterschreibt den Vertrag bei AEW, einer der besten der Welt. Wer wird's denn werden, deiner Meinung nach?
Oder eine der besten.
Genau.
Ich habe zum Spaß Dolph Ziggler gesagt, weil ich finde diese Ankündigung einfach so schrecklich. Da mach es halt einfach als Überraschung. Aber jetzt ist das Problem, gerade bei den Wörtern, die halt Tony Khan verwendet, die Gefahr einer Enttäuschung ist gigantisch. Also da muss halt eigentlich jetzt ein richtig, richtig dicker Name sein. Das wäre halt ehemalige Sasha Banks, also Mercedes. Und ansonsten fällt mir nämlich keiner mehr ein. Weil bei allen anderen, wo ich denke, ja, wer wurde denn entlassen, wer ist momentan frei? Ja, ist halt schwierig. Oder wer noch frei ist, theoretisch, wer großer Name wäre, aber das wäre halt kein großer Buzz, weil irgendwie ist das Gefühl halt jetzt schon, ist Will Ospreay. Ja. Ich würde mich mega freuen, aber ich glaube, das wird Mercedes.
Ich glaube es auch. Will Ospreys Vertrag soll ja noch bis, Februar, März kommenden Jahres laufen. Er hat auch gesagt, er ist offen, in den USA zu gehen. Wir wissen, dass da viel verhandelt wird in der einen oder die andere Richtung. Auch WWE ist da mit im Spiel. Dürfen wir nicht vergessen. Da reden sich gerade alle Berichterstatter und Erstatterinnen wirklich auch die Köpfe drüber heiß. Ne? Wer kann einem Will Ospreay mehr bieten? Weil der ist nicht nur gerade einer der Besten, sondern er ist wahrscheinlich gerade der beste Wrestler, den wir auf der Welt haben, wenn man sich die Matches anschaut, die er dieses Jahr bestritten hat. Unfassbar. Quer durch alle Promotions, muss man auch sagen. Egal, ob es jetzt bei
Impact. Fast allen Promotions. Fast alle. WWE fehlt noch.
Das stimmt. Aber da, wo er angetreten ist, meine ich. Impact, New Japan, AEW, da waren nur gute bis sehr gute bis herausragende Matches mit dabei. Wir hatten ja auch zuletzt Will Ospreay gegen Mike Bailey im Match of the Week. Also, das war auch ein krasses Ding. Ich glaube aber, dass der es nicht wird. Ich glaube auch, dass es Mercedes Moné wird. Also das ist mein ganz heißer Tipp.
Es wäre eine große Nummer, muss man mal ehrlich sagen. Also es wäre halt der größte Name der Division und die hatten Standing bei den Fans. Nur halt, ich bleib dabei, mach diese scheiß Ankündigung nicht. Weil ich finde, dadurch nimmst du auch, erstmal hast du die Gefahr, dass du eine Enttäuschung erlebst als Fan. Weil einfach die Erwartungen utopisch hoch sind, dass du die nicht erfüllen kannst. Das Zweite ist halt, du hast auch einfach nicht diesen shocking Buzz, sondern einfach die Erwartung, ja, da kommt jetzt jemand. Wir kennen alle diesen Bass, wie das halt ist. So, oh mein Gott, XY kam beim Pay-Per-View raus. Was ist denn jetzt? Und dann hast du die Schlagzeilen. Und dann hast du auch in den ersten Show danach die Ratings. Jedes Mal, mach es dir doch nicht jedes Mal kaputt, Tony. Das ist nicht gut.
Nee, halte ich auch nicht für so klug. Und der Geheimpick ist natürlich immer noch Goldberg. Der ist auch mega respected.
Einer der besten Wrestler
aller Zeiten.
Frag mal bei Tat.
Ach ja, nein, also ich bleib dabei, Mercedes sollte es werden. Ansonsten bin ich mal neugierig drauf, wen er da aus der Tüte zaubert, wen er da aus dem Hut zaubert. Will Ospreay wäre natürlich auch eine mega Hausnummer, ne, wenn er den.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das vertraglich jetzt schon möglich ist, weil der auch noch unter Vertrag steht, dass man den jetzt quasi schon vorführt. Da müsste New Japan schon mehr als einmal durch den Ring springen, um hier das möglich zu machen. Also von daher, warten wir mal ab. Aber das sind, glaube ich, so die heißen Titelkandidaten, die wir hier dann eben haben. Kommen wir dann zum anderen Titelgeschehen.
Die Bella Twins.
Eva Marie war doch letztens auch
Nein, das wurde direkt dementiert. Das waren nur irgendwelche Gerüchte.
Ja. Dann lass trotzdem mal weitermachen hier. Wir haben 8 Matches auf der Card zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir starten mit dem Match um die AEW Women's World Championship. Hikaru Shida verteidigt ihren Titel gegen Timeless Toni Storm. Hikaru Shida konnte sich ja den Belt am 10. Oktober von Saraya bei Dynamite, Title Tuesday, holen, ist damit dreifache Titelträgerin geworden. Und Toni Storm, neues Gimmick, neues Glück. David, in meinen Augen läuft hier gerade alles auf Toni Storm raus, allein weil der Fokus so stark auf ihr ist, auf ihrem Drumherum. Wir haben noch Mariah May, die jetzt auch noch mit dabei ist, großer Fan von Toni Storm. Könnte die vielleicht hier noch das Zünglein an der Waage sein oder geht es eher in die andere Richtung?
Sehr helle Stimme im Rücken. Sehr, sehr quietschige Stimme. Ich habe den Ton lauter, leiser gedreht. Ja, es läuft auf Toni Storm hinaus. Also ich finde, erstmal muss ich sagen, ich habe mich geirrt, weil ich habe gedacht, beim ersten Mal, als sie mit dem Gimmick rauskam, das kann nicht funktionieren. Aber dadurch, dass sie das halt so konsequent durchzieht und die Inszenierung ja auch so ist, ich finde übrigens die Idee mit den in den Werbepausen, das haben die meisten nicht gescheckt, diese stillen Spots, die waren halt in Werbepausen als Splitscreen. Das ist nicht verkehrt. Das ist schon alles klug gemacht. Ich habe jetzt gelesen, dass die ganze Geschichte, jetzt auch mit Person Nummer 3, dass das alles basiert auf einem echten Film. Ja. Also ist angelehnt daran und dass man das halt nacherzählt. Und man merkt ja auch, so langsam klickt es ja auch. Auch mit den Schuhen, dass sie dem die Schuhe wirft, bin ich dabei und Bananen essen kann ich auch mit Schale. Verrückt und es ist, wenn man auch ehrlich ist, eine der wenigen Storylines, die wir haben bei den Frauen. Ja. Und allein deshalb müsstest du halt jetzt Toni Storm nehmen, weil Hikaru Shida, ich finde die fantastisch, nur halt, die kann keine Storys erzählen, weil sie halt das Problem mit dem Englischen hat. Und Toni Storm. Wobei
ihr Englisch besser ist, Entschuldigung, ganz kurz reingrätschen.
Ist besser geworden.
Ist besser auch als von vielen anderen Japanerinnen, die wir schon gehört haben. Aber ja, klar, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, und Toni Storm macht Sinn. Die Frage wäre halt dann für mich eher, was danach kommt. Aber wir dürfen uns freuen auf ein gutes Match. Weil ich glaube, die beiden werden richtig abliefern und das wird wuchtig und das wird auch trotzdem Character Work haben und ich habe da richtig Bock drauf.
Toni Storm sicherlich so interessant wie noch nie in ihrer AEW-Karriere. Ich glaube, so weit können wir gehen. Das Gimmick ist gut. Hikaru Shida wirkt dagegen fast ein bisschen blass. Klar, im Ring liefert sie immer ab, aber charaktermäßig steht die eben seit Anbeginn sozusagen. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, wie du schon richtig gesagt hast, das wird ein gutes Match werden zwischen den beiden Frauen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch hier, also eigentlich muss Toni jetzt hier auch erstmal gewinnen, vielleicht sogar wirklich durch Mariah Mays Eingriff und dann eben, vielleicht finden die beiden dann doch irgendwie zusammen und am Ende kostet Mariah sie dann auch den Titel wieder. Das, wir sind aber jetzt erst quasi in der Anfangsphase dieses Films. Wir schauen mal, wie das weitergeht und ob man wirklich sich 100% an dieser Geschichte orientieren wird. Das ist ja auch wieder eine andere Frage. Dann wird man diese Geschichte 1:1 nacherzählen. Das wird man dann sehen müssen. Auf jeden Fall, um Toni Storms Charakter, um Toni Storms Push hier weiter zu betreiben, muss sie eigentlich den Titel gewinnen. Das passt ja auch so hervorragend zu ihr, ne? Als großer Filmstar sollte sie auch das große Gold tragen. Deswegen bin ich da dabei.
Und eine große Feier haben. Ja. Da habe ich dann Bock drauf in der Weekly, eine richtig dicke Feier.
Gucken wir mal. Aber dann tippen wir beide schon wieder mal identisch. Timeless Toni Storm.
Ja.
Macht das Ding. Okay. So, dann gehen wir weiter hier. Six-Man-Tag-Team-Match steht auf dem Plan. Sting, Darby Allin, Adam Copeland, inklusive Ric Flair noch mit dabei, treffen auf Christian Cage, den Luchasaurus und Nick Wayne. Adam Copeland natürlich bei WrestleDream zurückgekehrt. Die Verbindung mit Christian Cage, ja, war sofort ein Thema. Hat aber nicht dazu geführt, dass die beiden zwangsläufig Freunde geworden sind. Die Geschichte mit Darby Allin, der den Titel verliert an Christian Cage, den TNT-Title. Die Story wurde weiter vorangetragen. Der Turn vom Protégé Nick Wayne gegen Darby Allin auch noch mit dabei. Also David, ich glaube, man kann sagen, hier gehen viele Storylines ineinander, inklusive auch noch ein bisschen Retro-Feeling. Wir wissen, Sting beendet seine Karriere im kommenden Jahr, Ric Flair noch mit dabei. Also, Mando, so viel auf einmal, was man hier erzählen müsste. Wie ist denn da dein Gefühl vor dem Match? Wie hat es dich hier, hat es dich gepackt oder ist es einfach nur so ein Match, wo du sagst, Mann, ganz schön hoher Altersschnitt?
Also bei dem Match fühle ich mich auf jeden Fall jung. Das sag ich selten.
Nick Wayne ist auch dabei, hallo?
es ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich finde, der Ansatz von der Storyline war richtig gut. Auch die Umsetzung anfangs war gut. Eben, dass Adam Copeland sich halt nicht mit Christian prügeln möchte, aber halt Sting und Darby quasi auf ihn eingeredet haben, von wegen so, mach doch mal die Augen auf, werd doch mal wach. Also die Geschichte haben sie gut erzählt, auch dass dann Adam irgendwann dann geswitcht ist und hat gesagt, okay, weißt du was, jetzt reicht's. Du hast halt diese Schwelle überschritten. Christian Cage im Übrigen für mich der beste Heel momentan im Wrestling. Ich finde den absolut fantastisch. Ich finde die Daddy-Plakate super. Was mich nur dabei richtig stört, und das war einfach, dass man jetzt bei Collision auch eigentlich schon das Team gesehen hat. Also mal Wrestling gesehen hat. Und das ist einfach etwas, was ich bei keiner Liga der Welt mag, weil ich möchte das Match quasi zum ersten Mal sehen und auch nicht abgewandelt in anderen Variationen schon vorher. Das ist halt für mich einfach das, was alles ein bisschen so, ja, runterdrückt. Ric Flair kann ich ausblenden, solange der nicht im Fokus ist. Was er wahrscheinlich sein wird. Also, meine Vorfreude hätte größer sein können. Ich finde es aber nicht so verkehrt, das erste Pay-Per-View-Match von Adam Copeland halt das Tag-Team-Match zu machen. Und die werden halt klar gewinnen. Also die müssen gewinnen. Aber dann halt muss auch irgendwie diese verzweigten Storys müssen dann wieder auseinandergehen. Weil ich finde, die sind alle noch nicht zu Ende erzählt. Also bei Darby Allin, Nick Wayne ist noch nicht zu Ende erzählt. Mit Adam und Christian auch nicht zu Ende erzählt. Das muss dann weitergehen.
Das ist auch gerade so ein bisschen mein Problem hier. Hier gehen sehr viele Geschichten einfach übereinander, kreuz und quer. Und ich bin mal gespannt, ob man dann auch in den kommenden Monaten diese Geschichte wieder so ein bisschen entzerren kann und da auch wirklich was Gradliniges wieder erzählen kann. Und ich bin auch ehrlich nicht ganz so scharf auf Christian Cage gegen Adam Copeland, das Einzelmatch. Das kommt auch noch mit dazu. Aber macht natürlich irgendwo Sinn, dass man die beiden hier erstmal, weißt du, du bringst die beiden wieder zusammen in eine Promotion, dann gehen sie auseinander, dann wahrscheinlich fehlen sie gegeneinander, dann finden sie irgendwie wieder zusammen, weil ne, Blut ist dicker als Wasser und die gemeinsame Vergangenheit ist ja, dann doch stärker.
Eigentlich will ich dieses Match auch noch gar nicht sehen. Also ich will es sehen, aber noch nicht jetzt. Also das kann auch sogar erst in einem Jahr sein. Aber ich möchte halt, dass diese Geschichte weiter rumort, aber es dann irgendwie eine Weiterentwicklung gibt und halt eine Trennung. Weil ich finde, ich bin ehrlich, die Geschichte mit Darby Allin und Nick Wayne, die interessiert mich halt wirklich. Ja. Und bei Sting ist es halt die Go-Home-Storyline.
Genau, und ich glaube, dass man vielleicht schaffen wir es ja hier, Darby und Nick so ein bisschen aus der ganzen Geschichte rauszuziehen. Ich würde die beiden gerne mal im längeren Einzelmatch, zum Beispiel bei World's End sehen. Da hätte ich wirklich Lust drauf, dann beim letzten Pay-Per-View des Jahres. Du hast gesagt, Sting hat hier quasi seinen letzten Run. Das ist so seine Go-Home-Storyline. Und da will ich also auch, glaube ich, nochmal von dir den Pick hören. Wer wird denn der letzte Gegner von Sting sein an der Stelle?
Darby Allin. Also das ist einfach mein Fantasy-Booking, ist ein bisschen Ric Flair, HBK-mäßig, dass Sting irgendwann festlegt, gegen wen er kämpfen möchte, das letzte Match, und dann Darby Allin pickt, Darby Allin aber sich erstmal dagegen sträubt, es halt die Geschichte gibt, wie Sting es dazu kriegt, dass Darby ja sagt. Und dann hat er halt das gemacht, wofür er eigentlich zu AEW kam. Der hat dann einen jungen Mann overgebracht und hat einen coolen Moment mit jemandem gehabt, den er sehr schätzt. Das wäre für mich ideal. Und nein, Ric Flair sehe ich absolut nicht. Nirgendwo. Falls du das fragen möchtest. Den sehe ich nirgendwo. Nein, der ist irgendwie außerhalb des Rings.
Ich glaube, der Einzige, der Ric Flair gegen Sting sehen möchte, das sind Kevin und Mella, die das gerne machen.
Das ist Ric Flair selber.
Ja, das vielleicht auch. Aber ich gehe auch hier komplett mit dir konform. Ich glaube, dass sie auch die Faces gewinnen müssen. Andererseits ich überlege gerade, theoretisch könnte ich mir auch den Sieg der Heels vorstellen, einfach damit quasi das Feuer nochmal so ein bisschen entzündet wird. Aber komm, ich gehe mit Christian Cage, Luchasaurus und Nick Wayne, weil die Geschichten ja noch weitergehen werden und die dann eher.
Ist auch nicht unwahrscheinlich, weil Christian hat er öfters überrascht. Also, dass er halt echt Sachen gewonnen hat, wo man das nicht erwartet hat. Und gerade jetzt, jeder rechnet ja damit, alles klar. Edge, beziehungsweise Adams erstes Match beim Pay-Per-View, das wird er natürlich klar gewinnen und dann kommt Christian. Nee. Also ich kann mit beiden leben. Aber ich glaube, das wird ein unterhaltsames, flottes Match.
Das glaube ich auch. Also da sind, auch wenn wir da natürlich so ein bisschen einen Bremsklotz mit Sting im Ring haben, der zwar immer noch kann, aber man merkt halt schon, dass er da ein bisschen eingeschränkter ist, was so das Drumherum angeht. Aber nichtsdestotrotz, ich rechne auch wieder schön mit fiesen Taktiken von Christian Cage, der dann eben auch Nick Wayne noch so ein bisschen zeigen will quasi. So macht man das, so macht man das.
So macht das der Daddy.
Genau das. Ja, natürlich. Vorbildfunktion. So geht's. Und dann bin ich mal gespannt, wie man das dann hier weiterführen wird. Vor allem auch Christian Cage natürlich als TNT-Champion hier mit dabei. Eigentlich sollte der auch jetzt nicht unbedingt verlieren. Es sei denn, du willst wirklich schon auf sehr, sehr schnellem Wege in Richtung Title-Match gehen. Das wäre natürlich auch eine Variante, wie du es hier dann auflösen könntest. Ich tippe auf die Heels, du tippst auf die Babyfaces?
Ja.
Okidoki. Dann schauen wir weiter. Wir haben noch das Match um die AEW International Championship.
Match Nummer 2. Das sage ich heute öfters.
Okay. Orange Cassidy trifft auf Jon Moxley. Die beiden sind ja schon mal aufeinander getroffen. Dazu muss man sagen, das war bei All Out. Im Main Event. Ein sehr, sehr großes Match zwischen den beiden. Und natürlich hat diese Fehde auch eine andere Seite von Orange Cassidy hervorgebracht. Und das mag ich eigentlich sehr, sehr gern. Dann gab es ja das, soll man sagen, dieses Chaos um die International Championship, ne, begründet auch durch Verletzungen. Wir können uns dunkel dran erinnern. Rey Fénix zwischendurch mal Champion, dann Orange Cassidy, der sich den Titel wieder zurückholt. Und jetzt hat man quasi diese Fehde wieder aufgegriffen und bringt die dann bei Full Gear zu einem Ende. Und Orange Cassidy, auch in den Promos, deutlich entschlossener. Mehr Feuer, sagt auch ganz klar, ich muss diesen Kampf haben, ich muss diesen Sieg haben gegen Jon Moxley. Und Jon Moxley sagt, ja klar, ne, komm her.
Ja, nicht nur das, sondern der no-sellt auch noch einfach den Orange Punch.
Ja.
Bei Dynamite. Das war schon, ich glaube, das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das war schon richtig so eine Kampfansage. Und ich mag auch die Promos, also die Promos von beiden. Weil Moxley sagt zwar immer oft dasselbe, aber hier hat es einfach diesen persönlichen Touch. Und bei Orange Cassidy halt genauso. Er ist halt jetzt nicht mehr der Funny-Character, sondern wenn es um diesen Titel geht, da ist er halt sehr ernst. Und das gefällt mir. Und mal ganz ehrlich, ich hätte damals nicht gedacht, dass der Main Event so großartig wird. Ich habe richtig Bock auf das Match. Ich finde es auch hier passend, dass es quasi den zweiten Teil gibt, weil dann lass Orange gewinnen. Lass den Titel halten, weil er ist der Träger, der sich mit diesem Titel identifiziert. Mhm. Jon Moxley tut es auch nicht weh. Könnte es sogar ein Handshake geben am Ende, aber halt einfach Orange Cassidy braucht, glaube ich, für diesen nächsten Step diese Hürde, die er einmal überwindet. So seine kleine Nemesis, so gesehen. Ja. Und Moxley ist es für mich und die Paarung passt, die Story passt, das Match wird cool.
Ganz genau. Also Orange Cassidy hat hier, wie ich schon angedeutet habe, ja hier auch wirklich neue Facetten innerhalb seines Charakters gezeigt. Ich finde das extrem wichtig. Ne? Wir haben am Anfang gesagt, ah ja, Orange Cassidy ist ein Comedy-Charakter und ne, der macht hier sein Ding mit den Händen in den Taschen und Slow-Mo und keine Ahnung was, ne? Die langsamen Kicks an die Beine und der kann nur Spaß machen. Aber ich finde, die seine Titelregentschaft hier mit der International Championship hat halt eben gezeigt, der kann halt eben auch viel mehr. Der kann Gefühle rüberbringen, der kann eine Geschichte erzählen. Auch diese Niederlage gegen Jon Moxley, auch wenn die für mich damals, ich hab da nicht unbedingt mit gerechnet, aber.
Ich auch nicht.
Aber das hat super gut jetzt auch in diese Geschichte gepasst. Die Umwege sind doof gewesen, muss man sagen, sind auch unglücklich gewesen, aber da kannst du halt immer nichts dran ändern. So ist manchmal eben auch Wrestling. Und da muss man dann eben einfach umplanen und jetzt geht man eben diesen Weg weiter und deswegen habe ich trotzdem nicht weniger Bock auf dieses Match. Und ich bin dabei hier, Orange Cassidy muss jetzt diese Hürde gehen. Jon Moxley hat quasi schon diesen ersten großen Sieg ja damals bei All Out davongetragen. Jetzt ist Cassidy dran, um sich hier zu revanchieren. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein drittes Match zwischen den beiden, so ein Entscheidungsding, dann mit Stipulation. Und dann glaube ich auch, dass man mit Orange Cassidy noch einen weiteren Weg gehen kann. Wir haben sowohl Shaggy als auch du, glaube ich, haben schon drüber gesprochen, dass man auch mit Orange Cassidy jemanden geschaffen hat, der AEW sehr gut repräsentiert, der eigen ist, der einen Wiedererkennungswert hat. Und ich glaube, dass diese Fehde gegen Jon Moxley ganz essentiell sein wird, ob AEW auch langfristig auf den setzen wird als Charakter, oder?
Nee, ich glaube, man setzt immer auf ihn. Weil er connected mit der Crowd, er liefert bei der Regentschaft. Es war ja nicht nur so, dass er jede Woche den Titel verteidigt hat, sondern er hat jede Woche ein richtig gutes Match und unterschiedliche Matches abgeliefert. Das schafft nicht jeder. Promos kann er halten. Er hat halt eigentlich alles, was du brauchst, damit du als Fan hinter ihm stehst. Und ich glaube, für ihn ist sehr viel möglich. Und selbst wenn er verlieren sollte, man setzt weiter auf ihn, weil er ist auch so ein bisschen wie Moxley selber auch Mr. Zuverlässig. Weil den kannst du immer in den Ring stellen, egal welche Storyline oder sonst was. Und er wird abliefern und er wird die Fans begeistern, auf seine Seite ziehen. Ja, also ich bin ein großer Orange Cassidy-Fan und ich finde den super.
Ja, ich bin gespannt, was hier dabei rauskommt. Ich hoffe mir, erwarte mir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match. Das haben die beiden schon gezeigt, dass es können. Ich glaube aber, das wird eher so ein Flashpin-Ding werden. Ich glaube nicht, dass das ein klarer Orange-Punch-Sieg oder sonst irgendwas wird. Ich kann mir irgendwie sowas vorstellen wie, ja, wie gesagt, aus dem Bulldog-Choke und Cassidy rollt sich nach hinten und schultert Moxley so. Also das ist eher so ein, jetzt hier noch so ein Ding ist, er gewinnt das zwar, aber ist dann damit selber nicht ganz zufrieden, weil es ja vielleicht nicht klar genug ist oder sowas in der Richtung, weißt du?
Ja, vielleicht will er erst den Titel verteidigen und danach den Respekt verdienen.
Sowas in der Richtung, genau.
Auf jeden Fall Bock habe ich, aber ich nehme es jetzt vorweg, noch mehr Bock habe ich auf das danach. Alter Falter, habe ich da Bock drauf.
Auf das Match, also was jetzt hier danach in unserer
wieder
Liste.
Ja, Nummer zwei.
Hast du denn drauf, haben wir jetzt beide auf Orange Cassidy getippt?
Haben wir.
Okay, dann kommen wir hier zum nächsten Match. Es ist ein Texas Deathmatch, Nummer zwei. Hangman, Adam Page und Swerve Strickland treffen hier aufeinander. Eine sehr persönliche Geschichte. Also natürlich, Swerve Strickland hat den Bogen hier in der Fehde überspannt, als er dann im Haus von Adam Page gewesen ist. Die gemalten Bilder von dem Sohn, was ist Sohn oder Tochter? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vom Kind.
Vom Kind.
Vom Kind von Adam Page zerrissen hat, dann auch über dem Bett gestanden hat und creepy gewesen ist. Adam Page, der wirklich auch mit brutalen Beatdowns hier Strickland attackiert hat mit dem Dead Eye von der Rampe, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt haben die beiden ja ein Verbot gehabt, sich gegenseitig anzufassen und gegenseitig hier in Konflikt zu treten. Da hat Adam Page einfach gesagt, na gut, ich kann dich anfassen, aber ich kann dann Prinz Nana hier eine reinhauen. Da hat er eben den Manager von Swerve Strickland attackiert. Und ich bin da bei dir. Das ist ein Match, das hat man extrem gut aufgebaut. Adam Page kann hier den Familienvater, den persönlich angegriffenen Familienvater, super gut spielen. Das ist genau solche Rollen, für die ist er perfekt gedacht. Und ja, ich meine, Swerve Strickland macht seinem Namen hier alle Ehre. Der ist eklig wie niemals zuvor, macht's aber hervorragend. Und deswegen, da erwarte ich mir extrem viel von hier.
Ja, bei Swerve muss man ja generell sagen, ich fand das schon bei Nick Wayne cool. Dieses, ich nehme die Kamera mit, halt die selber und mach irgendwas. Und
ja.
Diese Segmente kann er super. Ich finde, Swerve haben wir, glaube ich, im Jahresvorschau-Podcast gesagt, dass das so unser MVP für dieses Jahr ist. Der bringt ja alles mit. Er hat ja jetzt auch nochmal 20 Pfund, hat er jetzt auf Instagram nochmal gepostet, 20 Pfund zugelegt, gehabt im Laufe der Monate. Steht ihm auch gut, also einfach damit er massiger wirkt. Der kann super reden, der hat Ausstrahlung. Er ist auch derjenige, der es geschafft hat, Adam Page ja wieder interessant zu machen, muss man ja auch ehrlich sagen. Der hing ja komplett in der Luft und die Storyline war ja auch eigentlich so nach dem Motto, ich bin jetzt über dir, hab dich überholt vom Standing her. Die Story macht Sinn, Adam Page profitiert davon, Swerve profitiert davon. Es ist aber trotzdem so, auch wenn Adam Page eigentlich der Face ist, du merkst beim Publikum, die mögen beide.
Mhm.
Und Swerve ist halt wirklich auf diesen aufstrebenden Ast quasi dabei. Also er macht halt immer weiter diesen Schritt nach oben. Ich finde es auch gut, dass er die Mütze jetzt nicht mehr trägt. Im Übrigen. Kleinigkeit, aber macht viel aus. Ich habe da so Bock drauf. Und selten war es so logisch, dass es ein Texas Deathmatch gab.
Ja.
Hier macht es absolut Sinn, auch passend, dass Adam Page irgendwann mal so durchdreht, dass er halt sagt, ich werde dich umbringen. Ist Wrestling, hört man öfters, aber hier kam es halt gut rüber. Hier ist allerdings der Fall, ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Weil eigentlich würde ich sagen, ganz klar Swerve, aber Adam Page ist halt auch jetzt wieder auf den Weg nach oben. Es können beide sein. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das dann halt komplett vorbei ist oder nicht. Ich erhoffe mir, dass Swerve das Ding macht, weil ich will den einfach irgendwann mal im World Championship Title Geschehen sehen, weil der bringt einfach für mich zu viel mit. Aber ich kann auch mit Adam Page leben, dass man halt sagt, hier, Nummer 1 ging so rum, Nummer 1 so rum, es kommt nochmal Nummer 3. Ich weiß nur, ich habe unfassbar Bock und das Ding könntest du auch locker als Main Event raushauen, weil der Aufbau ist fantastisch.
Das stimmt. Also die Emotionalität ist eben da, die Intensität ist da und auch die Stipulation, wie du gerade eben schon gesagt hast, macht Sinn. Mein Problem ist aber da eher, dass es halt eben das zweite Match jetzt wieder in dieser Reihenfolge ist. Und wir sind so ein bisschen gewohnt, dass es mal immer ein Rubber-Match bekommen quasi. Ne? Dann steht es 1-1 und dann gibt es ein Entscheidungsmatch. Und natürlich so eine Texas-Deathmatch-Stipulation, das Ding zu verlieren, ist dann schon ziemlich eindeutig. Ne? Und danach noch zu sagen, ich will jetzt noch mal, muss man dann clever aufziehen.
Ja, und du kannst natürlich auch so machen, dass wenn Swerve gewinnt, sagen wir mal, mein Tipp passiert, also meine Hoffnung, Swerve gewinnt, dann kannst du mit Adam Page wieder ganz schön diese Storyline machen, dass er halt an sich zweifelt, dass er ja gebrochen ist, weil die Geschichte von Swerve ist ja auch, dass er ja sagt, du bist es nicht mehr, du hast es nicht mehr drauf, du hast dich ausgeruht, wo ist denn das Feuer? Und dass genau diese Worte oder beziehungsweise diese Geschichte nachwirkt und dadurch hat Adam Page sich wieder weiterentwickelt, weil wir wissen, wie gut diese Geschichte bei ihm funktioniert. Und er kann auch an alte Gefilde wieder zurückrutschen, den er halt wieder dem Alkohol zuwinkt. Ich weiß es nicht. Es ist vieles möglich, aber das Match wird geil. Und ich hoffe einfach, dass die lange, lange Zeit kriegen. Also das Ding muss ein 20-Minuten-Match werden für mich.
Also Zeit war ja bei AEW noch nie ein Problem, wenn man ehrlich ist.
Nur für uns.
Genau. Das Match von den beiden bei WrestleDream, das hat ja Swerve Strickland gewonnen. Und das ging auch 20 Minuten, ziemlich genau 20 Minuten. Und ich rechne auch hier mit sowas um den Dreh. Aber ich rechne auch damit, dass wir hier ja ordentliches Fund, was Brutalität und Gewalt angeht, bekommen werden. Wir werden Gegenstände bekommen, die eingesetzt werden. Ich kann mir so Dinge vorstellen. Klar, ich meine, Swerve Strickland, der muss natürlich der Betonklotz, der muss zum Einsatz kommen bei Adam Page. Kuhglocke muss dazukommen, vielleicht auch irgendwas in Richtung Glas, in Richtung Reißzwecken, was wir alle schon gesehen haben. Das stelle ich mir da sehr brutal auf jeden Fall vor. Also man hat natürlich da jetzt auch die Messlatte ziemlich hoch gedreht, aber das wird das Blutbad dieser Card werden. Ich glaube, so weit kann man gehen.
Wenn das schon Moxley hört.
Ja, der blutet auch schon so ein bisschen, aber der macht das eher so ein bisschen routiniert und jetzt hier ist das richtige Blutbad. Ja, aber das wird gut. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen abschließenden Tipp, lieber David. Wer gewinnt denn das Ding?
Komm, ich sag mal Swerve. Das ist jetzt mit dem Herzen. Das ist jetzt mal mit dem Wackeln.
Dann gehe ich mal hier mit dem Daddy. Dann gehe ich mal mit Hangman Adam Page. Von Vater zu Vater, von jungen Vater zu jungen Vater ist da schon mein Herz mit dabei. So, dann geht's weiter in der Card. Wir haben noch ein Tag-Team-Match zwischen den Golden Jets, also Kenny Omega und Chris Jericho.
Was für ein Name, der immer sich ausdenkt, ne?
Die treffen auf die Young Bucks, also Matt und Nick Jackson. Also eigentlich Jericho ja mitten in der Fehde mit Don Callis Family, hat dann Verstärkung gesucht, hat die mit Kenny Omega gefunden. Also das Thema Freundschaft bei AEW gerade sehr allgegenwärtig an allen Ecken und Enden. Die ganzen Babyfaces suchen sich irgendwie Unterstützung. Naja, und zugleich ist dadurch dann eben aber auch eine Freundschaft in die Brüche gegangen, so ein bisschen, nämlich die zwischen den Young Bucks und Kenny Omega, die sagen, ja, nee, jetzt, was ist denn das jetzt mit Chris Jericho? Wir sind doch eigentlich hier, wir sind die Elite und sowas, was zählt das nicht mehr und so? Und um das Match hier noch ein bisschen prominenter zu gestalten, um das ein bisschen mehr Würze noch zu geben, gibt es ja auch eine Zusatzstipulation, dass wenn die Golden Jets hier gewinnen, dann erhalten die das Titelmatch, was die Young Bucks noch auf die Tag-Titles haben, aber wenn die Young Bucks hier gewinnen, dann müssen sich die Golden Jets auflösen. Mein Gott, diese Golden Jets, die haben so eine lange Karriere hinter sich, lieber David, die müssen sich dann schon wieder auflösen. ich bin ehrlich, ich finde, also wir sehen jetzt auch die Young Bucks wieder so ein bisschen rotziger, trotziger dann teilweise auch und unfairer, auch wie wir es jetzt gesehen haben bei Dynamite mit Cheap Shots und solchen Geschichten. Ich tue mich mit der Geschichte ein bisschen schwer. Wie ist das bei dir?
Ich find's cool. Ja, aber liegt bei mir einfach daran, weil ich es mag, wenn du halt genau dieses Thema es gab eine Zeit bei AEW, wo sehr, sehr oft dieses Thema Freundschaften dabei war. Und jetzt hast du es halt wieder, wie du es gesagt hast, und ich mag dieses Thema, dass du sagst, ja, eigentlich so, die Elite ist ja eigentlich eine Truppe, aber wenn da doch so ein Keil dazwischen kommt, das ist noch nicht mal als Boshaftigkeit, sondern einfach Missverständnis hier, Missverständnis da und dann noch hier jetzt eine andere Person, die reinkommt. Ich mag das, weil das ist einfach für mich auch, meine Young Bucks, wie viele Storylines hatten sie zuletzt? Nicht viele. Da möchte ich dann schon das hier, ich möchte eigentlich diesen Split sehen. Ich möchte sehen, wie das immer weiter auseinanderdriftet und wie es halt immer mehr Stress gibt und die Young Bucks ruhig als heelische Leute und Kenny Omega dann, der sich dadurch ein bisschen abkopselt und wieder ins Single-Title-Match geschehen, mehr eingreift als dann eher Face-lastig. Jericho da drin finde ich eigentlich ganz cool, weil er ist halt der arrogante Typ, den du schon mal sagen kannst, von wegen so, was bringst du denn den jetzt mit auf die Party? Also du kannst das nachvollziehen und Nick hat es ja auch eigentlich richtig gesagt, dass er gesagt hat, immer, das geht nicht gegen dich, Kenny, sondern gegen den Assi da vorne. Von daher, ich kann mit der Story gut leben. Das ist nicht die fantastischste Story, aber die ist halt für mich ein Aufgelopf zu dem, was halt daraus wird. Deswegen auch die Stipulation.
Ja.
Und ich persönlich möchte nicht Kenny Omega und Chris Jericho länger als Tag-Team sehen. Bin ich ehrlich. Aber egal, wie das Match ausgeht, durch die Stipulation wirst du halt noch mehr einen Keil drin haben. Und deswegen kann ich mit dem Match gut leben. Und ich denke auch, dass es das ist wieder Jericho, ne? Das Fragezeichen. Wird es gut oder nicht? Es wird an ihnen hängen. Ich glaube, es wird aber gut, weil Omega und die Young Bucks, die können drumherum wresteln und ich glaube, das wird auch ein bisschen emotional und am Ende möchte ich, dass die Young Bucks irgendwas Unfaires gegenüber Omega machen. Einfach, weil es nur um den Sieg geht. Aber dadurch es noch mehr Stress gibt und Young Bucks das Ding gewinnen. Und dadurch die Golden Jets, mein Gott, sich auflösen. Ja, komm, okay, besser als die Sex Gods, aber nicht?
Ja. was wir jetzt ja auch schon bei Dynamite gesehen haben, ist ja, dass Kenny will ja eigentlich auch diesen Konflikt gar nicht, ne?
Ja.
Da gab es ja das Interview und da wurde ein bisschen geredet und da war es auch gerade, die Bucks bringen ja so ein bisschen so eine Schärfe damit rein, aber Kenny ist ja eigentlich eher so besonnen und dann kommt Jericho dazu und sofort eskaliert's und Kenny ist die ganze Zeit so, nein, wir wollten nur reden und so, ne? Das fand ich dann auch irgendwie ganz schön.
Ich fand im Moment auch gut, dass die Promo in der Woche davor nach dem Motto, ja, wir sind zwar Freunde und dann, aber Kenny ganz trocken sagt so, aber wenn du mich fragst, ob ich euch schlagen könnte, ja, könnte ich.
Ja, ja.
Und das fand ich gut.
Ja, weil ich meine, der muss ja auch klar machen, dass es hier für ihn nicht nur so ein Freundschaftsmatch ist. Ne? Das versuchen sie zwar so ein bisschen rüberzubringen, aber das wird ja auch nicht halten. Also da müssen wir uns auch gar keine Illusionen machen, sondern da wird es darum gehen, wie lange kann quasi Kenny Omega im Speziellen sich hier zurückhalten und fair wrestlen, bis er dann irgendwann einfach sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, die Young Bucks werden da wahrscheinlich auch die Knöpfe drücken, bis zum geht nicht mehr, bis es dann irgendwann heiß hergehen wird. Ich glaube, das ist das Interessante. Was mich hier so ein bisschen gestört hat, war einfach eine Tatsache, dass gefühlt ist man von einer Geschichte, die ich ganz cool fand, nämlich diese Sache mit Jericho und der Don Callis Family, ist man hier so einmal ganz scharf rechts abgebogen und dann so, ach ja, wir machen aus dieser Fehde, machen wir jetzt eigentlich eine Elite-Fehde. Und jetzt klar, man hat diese Don Callis-Sache auch noch mit da drin. Haben wir jetzt ja auch zuletzt im Streetfight gesehen, in diesem verrückten Ding, wo man, glaube ich, auch hervorragend drüber diskutieren kann, was wir jetzt nicht tun.
David? Ich fand das gut.
Ich weiß, wir haben super. Sehr verschiedene Ansichten dazu. aber nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, so mein Problem, was ich hiermit gesehen habe. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, ob ich die Entwicklung der Young Bucks mag, aber anders sind die Young Bucks, die waren schon immer so ein bisschen, ja.
Die waren nie die braven Lieben.
Ja, nee, die waren ja schon immer so ein bisschen arrogant und schnodderig und all sowas. Ne? Und dann auch manchmal so ein bisschen, ne, hier wir und überhaupt. Deswegen, aber es ist nicht die.
Aber jetzt mal absolut krasseste Fantasy-Booking schlechthin.
Uiuiui.
Was ist denn, wenn Don Callis eigentlich einen guten Masterplan hat, weil der will ja Omega komplett das Leben zerstören? Was ist, wenn er dafür verantwortlich war, dass er Jericho da reingebracht hat? Und das war halt so ein großer Masterplan ist und der dann jetzt auch noch seine Freunde verliert und ganz alleine dasteht.
Du meinst, wenn er jetzt auch noch die Young Bucks rekrutiert?
Ja, umgekehrt. Das ist einfach, eigentlich das mit Jericho war nur ein großer Fails.
Ach so, meinst du das, dass Jericho gemeinsam mit Don Callis hier Kenny Omega.
Ja, Jericho ist ja immer derjenige, der als erstes verbal provoziert hat.
Das stimmt.
Und ja, wer weiß, es ist nur mein Fantasy-Booking, aber erklären kannst du viel, weil ich finde, das mit Don Callis und Omega, das ging irgendwie nicht gerade weiter. Also es war für mich gefühlt auf einer Stelle und dann. Deswegen kann ich jetzt gut mitleben, wenn es was anderes da ist, weil das andere ist ja dadurch nicht gestrichen. Du kannst es gut wieder aufgreifen, musst du aber auch, weil es gab noch keinen Endpunkt.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Ich hoffe auch, dass man das nochmal aufgreift, weil da war mehr drin, als das man bis jetzt gezeigt hat. Das ist halt so mein Punkt. Ich habe gedacht, deswegen meine ich gerade so mit scharf rechts abbiegen. Also so fühlt sich halt an, so, wir machen jetzt mal ganz kurz was anderes. Und dann vielleicht bringt man auch da die Fäden wieder zusammen. Wir haben es jetzt zum Beispiel beim Six-Man auch gesehen, wie man verschiedene Stories hier unter einen Hut bringt. Werden mal sehen. Wenn du gerade schon beim Thema Fantasy-Booking bist, lieber David, wer gewinnt denn das Ding hier?
Young Bucks. Ja. Also ich möchte es einfach. Ich rechne zwar mit dem anderen, aber ich möchte es einfach. Ich will das andere nicht. Ich will nicht Jericho zusammen mit Omega. Das ist nicht gut.
Ich fände es aber auch, glaube ich, für die Geschichte besser, wenn die Young Bucks das Ding hier weitermachen würden.
Ja.
Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Machen wir weiter in der lustigen Rundown-Phase hier. Wir haben noch das Match um die AEW TBS Championship. Chris Statlander, Titelträgerin, trifft auf Julia Hart und trifft auf Sky Blue. Wir haben zuletzt viel über die Damendivision gemotzt. Und jetzt hier, das fühlt sich so ein bisschen an, wie wir pushen die jetzt, die gerade so, die sich gerade gut entwickeln. Das sind Julia Hart und Sky Blue gegen Chris Statlander, weil natürlich Toni Storm, Hikaru Shida beschäftigt sind. Ich muss sagen, die Entwicklung, die Julia Hart und Sky Blue durchgemacht haben, finde ich sehr interessant. Auch gerade eine Julia Hart ist jemand, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, da steckt ja doch plötzlich mehr drin. Wie siehst du hier das Match, den Aufbau und die Charaktere da drin?
Also Julia Hart, Hut ziehen, Respekt, was die abliefert, weil ich finde, von der Cheerleaderin, die komplett blass war, rüber zu switchen zu House of Black und da halt anfangs auch noch blass zu sein, aber so quasi in diese Rolle reinzuwachsen und auch immer mehr an ihren Auftritt zu feilen, sei es halt der Hut, aber auch der Entrance-Song, wie die sich bewegt, auch die Moves, also das Moveset wird ja immer weiter erweitert und ich finde, gerade bei den letzten Malen, die wrestelt echt gut. Also das macht jetzt mittlerweile richtig Lust, ihr zuzuschauen, das sage ich nicht bei vielen Frauen bei AEW, leider. Und da die Entwicklung super. Ich finde den Spot, den sie jetzt kriegt, fantastisch. Und Sky Blue, die entwickelt sich auch mal weiter. Ist auch nicht nur im Ring, sondern ich finde auch vom Charakter her, weil die Geschichte hier ist auch ein bisschen, Sky Blue ist jetzt für mich nicht das klassische Face, sondern sie hat ja auch allein durch das Make-up, auf welcher Seite ist sie jetzt wirklich? Wie stark ist das Böse in ihr oder nicht? Ja. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass so ein Überlaufen möglich ist. Also es ist halt sehr, sehr viel möglich. Traurig ist dann hier, dass die Titelträgerin am blassesten ist.
Ja.
Weil ich finde, Statlander ist im Ring echt toll, aber ansonsten einfach unfassbar langweilig. Weil ich habe immer noch keine Motivation. Das ist einfach nur so, ja, ich bin halt da, ich mag ein paar Leute und ich wrestle. Ja, danke. Und du hältst den Titel. Das ist ein bisschen schade und der Fokus wird hier auch ganz klar auf Julia Hart und Sky Blue liegen, zumindest emotional. Ich glaube auch, dass das ein echt gutes Match wird. Die werden auch Zeit kriegen. Wir haben jetzt zwei Frauen-Matches, die beide Sinn machen auf einer Pay-Per-View-Card. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und auf das ich auch Bock habe. Und auf das auch die Crowd Bock hat. Wenn du mal so achtest auf den Weeklies, da, bei den beiden Damen kommen immer mehr Reactions. Also das ist nicht so dieses leise. Nur wer gewinnt, das ist halt die Frage, weil ich finde, Statlander muss den Titel verlieren, weil es ist einfach, es macht keinen Bock. Es macht auch für mich keinen Sinn. Ich finde, Julia Hart und Sky Blue sind es aufstrebend, eigentlich schon zu früh, aber gibt es trotzdem mal einer von beiden. Und warum nicht Julia Hart? Also ich hätte damit kein Problem und ich denke eh, dass das House of Black jetzt langsam so in eine Richtung driftet, dass ein paar Titel darüber gehen.
Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, wie man das hier aufziehen wird. Sky Blue ist ja auch Opfer des Mists geworden, ne? den schwarzen Nebel, den sie hier abbekommen hat. Ich finde es aber gerade sehr schön, wie man das hier aufgreift dann eben auch. Ne? Ist ernster geworden, ein bisschen düsterer geworden. Ist wichtig gewesen. Deswegen, wie du schon sagst, ne, die uninteressanteste, die wir jetzt hier haben, ist wirklich Chris Statlander. Und die hat zwar natürlich den Titel gewonnen, dann in einem Match gegen Jade Cargill damals, ne, und da ist er auch nochmal groß overgekommen, aber letztlich so die große Geschichte war nicht da, die große Charakterentwicklung ist nicht da.
Noch nicht mal die kleine Geschichte.
Ja, eben.
Da war gar keine Geschichte.
Ja, und die Geschichte hier ist eigentlich Julia Hart und Sky Blue. Die Frage ist, eliminieren die beiden sich quasi gegenseitig und Chris Statlander ist dann die Glücklichere, dass die quasi noch ihren Titel retten kann? Oder geht es eben in eine andere Richtung, dass es da vielleicht doch mehr Möglichkeiten durch diese Mist-Attacke dann gibt, als wir jetzt, das jetzt vielleicht sehen?
Ja, ich meine, du hast ja auch jetzt die, dadurch, dass es ein Three-Way-Match ist, hast du ja die Option, Chris Statlander verlieren zu lassen, ohne sie zu schwächen. Weil es kann ja auch gut sein, dass halt eine sie fast K.O. haut und dann ist aber eine andere, die eingreift und ist Nutznießerin dadurch. Also ich möchte, dass Julia Hart den kriegt.
Sie hat es auf jeden Fall verdient.
Ja, sie hat es verdient und mal ehrlich, die ist noch richtig jung. Hab letztens noch nachgeschaut, hat gerade geheiratet. Und für die kurze Zeit, wenn du bedenkst, Anfang des Jahres bis jetzt, das ist eine unfassbare Entwicklung. Und genau das brauchen wir ja bei AEW. Wir brauchen vor allen Dingen Charaktere, weil sie ist ein Charakter.
Ja. Sehe ich genauso. Gute Entwicklung, die beide durchgemacht haben. Alle außer Chris, muss man hier leider so sagen.
Da ist keine Entwicklung da.
Nee, leider nicht. Und ich mag die halt wirklich gerne. Ich mag Chris leider wirklich gerne, aber ich weiß gerade nicht, wieso. Und das muss mir AEW erstmal wieder verkaufen. Das muss jetzt wieder kommen. Deswegen, ich würde hier auch Julia Hart nehmen, weil die eigentlich so die dominante Figur hier ist. Aber ich tippe auch noch so in Richtung Titelverteidigung halte ich nicht für absolut ausgeschlossen, weil sich eben Julia Hart und Sky Blue hier gegenseitig eliminieren, halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Also eliminieren im Sinne von einer schadet der anderen so, dass Chris abstauben kann oder wie
auch immer. Aber auf wen tippst du denn?
Das ist schwierig. Ich sag auch Julia Hart.
Guter Mann.
Aber wahrscheinlich werde ich das noch dreimal switchen bis Samstag.
Nein, das ziehst du jetzt durch.
Okay. So, dann haben wir hier noch ein Multi-Man-Tag-Team-Match, nämlich wir haben ein Four-Way-Tag-Team-Match, um es genau zu sagen, um die AEW World Tag-Team Championship. Wir haben die Titelträger Ricky Starks und Big Bill, die treffen auf die Faction Ingobernable, also Rouge und Dralístico. Dann haben wir noch FTR mit dabei und das House of Black, die Kings of the Black Throne, Malakai Black und Brody King auch noch mit dabei. Faktion Ingobernable, seit kurzem wieder zurück, FTR immer im Titelgeschehen mit dabei, die Kings of the Black Throne ebenfalls, Ricky Starks und Big Bill, das ich sag mal, Überraschungstag-Team, was sich hier von FTR vor einiger Zeit die Titel holen konnte. David, deine Emotionen hier vor dem Match, wie sieht's aus? Ist das ein Füller?
Ich bin kein Fan davon, wenn Titel bei Leuten sind, die zusammengemixt wurden. Und jetzt haben wir es halt einfach bei MJF und Adam Cole und bei Ricky Starks und Big Bill. Das ist mir zu viel, dafür, dass man halt so viele Tag-Teams hat. Wie man es verkauft hat, war aber gut. Aber für mich ist die Hauptstoryline eigentlich hier King of the Black Throne. Weil ich finde, House of Black war halt bei Collision die letzten Wochen so das Thema. Also die haben ja eigentlich alles überschattet, die Sendungen. Die letzte Promo fand ich auch richtig stark. Und deshalb habe ich Bock auf ein richtig cooles Match, weil da einfach sehr viele Wrestler drin sind, oder eigentlich alle, die was können. Und du hast mehrere, die auf einem Level sind. Also du hast halt, Woosh und Dralistico sehe ich jetzt nicht auf dem Level. Die sehe ich halt eher dazu gepackt, aber Ricky Starks und Big Bill als Regenten, FTR generell immer gefährlich, aber ich sehe halt auch Malakai Black und Brody King auf dem Level. Und deshalb, die Story ist nicht die größte, aber die Spannung ist bei mir dadurch da, weil ich nicht weiß, wer macht es denn.
Ich glaube, das ist so ein Match, das kann uns überraschen. Wir haben in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, dass gerade bei Pay-Per-Views so Multi-Tag-Team-Matches dann für gute Unterhaltung sorgen können. Ich glaube auch nicht, dass das größte Match auf der Card sein wird. Das wird nicht die 20, 30 Minuten bekommen, sondern gibt den Jungs hier 12 bis 15 und dann sind wir vollkommen zufrieden. Kurze Isolationsphase von FTA, dann Hot Tag in irgendeine Richtung und dann Vollgas, alle ihre Finisher rein und ab die Post. Sowas will ich hier sehen. Ich will einfach hier nur ein gutes, schönes, sauberes Spotfest sehen, weil das haben wir hier noch nicht auf der Karte. Das werden wir nicht bei den Golden Jets gegen die Young Bucks sehen, weil dann, also vielleicht probiert es den Chris Jericho nochmal, aber dann kann es halt.
Nein,
dann kann es halt auch unglücklich sehen. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was einfach Gas geben wird und was hier Tempo geben wird. Und da können dann auch die Ingobernables hier mitmischen. Ne? Also Dralistico auch ein toller Highflyer und Rouge genauso. Also von daher, da ist genug drin. FTA, eines der besten Tag-Teams der Welt, genauso auch Malakai Black und Brody King, würde ich auch da mit noch in die obere Top-Riege mit reinschmeißen. Spannendes Match, vor allem auch, wird es nur so ein Füller werden oder wird es dann doch ein bisschen mehr werden? Ich glaube, das ist dann hier eben auch die Frage. Aber David, du hast schon gesagt, Malakai Black und Brody King haben zuletzt auch sich noch mal stärker präsentiert. Werden die es dann auch belohnt bekommen mit dem Belt?
Ich finde es gut, weil ich finde, House of Black war noch nie so interessant wie aktuell. Und dann hätte man Julia Hart, als, wenn ich recht haben sollte, als Titelträgerin. Malakai Black und Brody King auch noch. Ja, da ist noch ein anderer Titel frei. Da wäre dann eine Fehde mit Orange Cassidy möglich. Also ich fände es halt cool als Stable, wenn man auf diese Titeljagd geht. Und dass man halt auch diese Dominanz, die sie ja momentan ausstrahlen, auch umsetzt und zeigt. Und ich würde es so gerne nehmen. Also ich bin auf jeden Fall bei Black Swan, auf die tippe ich einfach. Aber es kann auch anders kommen. Was sagst du denn? Du sagst es wahrscheinlich Starks und Bill.
Ja. Ich glaube, es gibt eine Titelverteidigung.
War so klar. Du hast keinen Mut. Sei doch mutig.
Nee, ich.
Sag das auf dein Herz.
Ja, ich meine, dass du als Totenkopf-Liebhaber hier auf Black und King stehst, ist mir schon klar. Nein, ich glaube, man wird hier den Weg mit Ricky Starks und Big Bill noch ein bisschen weitergehen. Nicht, weil die Kings of the Black Throne das nicht verdient hätten, nicht, weil FTA das nicht verdient hätte. Ich glaube aber, dass Starks und Big Bill den Titel bedeutend mehr benötigen, um überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben, als die anderen Teams das hier brauchen.
Das ist aber eine schlechte Begründung. Also es ist nachvollziehbar, aber es ist halt für mich die falsche Motivation, über den Titel zu halten.
Ja, aber ne, also gerade Ricky Starks benötigt das gerade für seinen Charakter. Deswegen gehe ich hier von der Titelverteidigung aus und hoffe aber auch, dass es einfach ein unterhaltsames Match wird. Also das ist mir hier das Allerwichtigste. Das werden wir auch nicht jetzt in der Reihenfolge haben, wie wir es jetzt hier gehört haben.
Es kommen ja eh noch Matches dazu.
Genau, das sowieso noch. Das sowieso. Ja, und damit sind wir dann hier auch beim wahrscheinlichen Main Event angekommen. Es geht um die AEW World Championship. Titelträger MJF trifft auf Switchblade, Jay White. Ja, und die Geschichte der beiden geht jetzt ja auch schon einige Zeit zurück, muss man hier ganz klar so sagen. Also, ich habe es ja schon angesprochen, der Bullet Club Gold macht MJF das Leben zur Hölle. Und ja, wir haben gesehen, wie es ihm der Belt, ich habe gerade gesagt, MJF ist der Titelträger, aber tatsächlich den Titel trägt ja gerade Switchblade Jay White, ne, den haben sie ihm ja gestohlen. Sie haben versucht, ihm den Dynamite Diamond Ring abzunehmen, das hat aber nicht geklappt. Es gab ein halbes Dutzend Beatdowns. Wir haben noch diese Geschichte natürlich mit dem Teufel im Hintergrund, der hier die Freunde von MJF attackiert, der aber auch schon den Bullet Club Gold attackiert hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also da, ne, wo gehört er hin? Wer ist es? Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Nichtsdestotrotz, MJF so prominent und so wichtig für AEW wahrscheinlich noch niemals zuvor, muss man hier ganz klar so sagen. Und ein Jay White sehr schnell jetzt im Main-Event-Picture dann auch gelandet. Vielleicht auch schneller, als wir uns das alle erwartet hätten. Lieber David, du als jemand, der jetzt New Japan nicht so stark verfolgt hat in der jüngeren Vergangenheit, wie gefällt dir denn bis jetzt der Run von einem Jay White bei AEW?
Ich habe immer noch Probleme, da reinzukommen. Also ich finde, ich sehe bei ihm, was er hat, was er mitbringt. Ich finde, er kann sehr gut reden. Seine Anhängsel sind nicht unbedingt das Beste für ihn, meiner Meinung nach. Weil ich finde ihn halt, die Guns sind halt für mich ein bisschen so Lachnummern, sorry, ist so, und dann passt es halt nicht ganz zu ihm. Ich fand gerade seine letzte Promo war richtig stark, also unfassbar stark. Und gerade halt diese Aussage von wegen, hör mal, MJF, du bist ja nicht der Face, du bist eigentlich der Villain, also der Bösewicht. Die Leute sind dir doch eigentlich egal und du bist doch der Devil und sonst was. Auch diese Storyline mit dem Gürtel, das kann schnell peinlich sein, dass es halt so lächerlich wirkt. Wurde aber gut umgesetzt, weil es halt einfach konsequent umgesetzt wurde. Auch mit dem Ring, dass sie halt wirklich versucht haben, alles bei ihnen kaputt zu machen. Haben sie aber halt nicht geschafft, außer halt dem Gürtel, den hat er noch nicht bekommen. Aber ansonsten hat MJF überall gegenhalten können. Ich mag auch diese Storyline der Isolation von MJF total. Dass er halt jetzt, wo Adam Cole weg ist, eigentlich auch niemanden da hat und der hat halt eine Übermacht gegen sich stehen, so gesehen. Und Jay White braucht dringend einen anderen Theme-Song, meine ich ernst. Ich glaube, das würde sehr, 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 sehr helfen, weil das ist sehr nervig. Und ich glaube, das Match wird richtig gut, aber es leidet darunter, dass ich, so gut der Aufbau war, nicht Jay White als den richtigen ansehe, sondern das ist halt für mich eine Übergangsfehde und zwar für den Devil. Weil ich glaube, die Rolle des Devils wird größer und immer prägnanter. Und da muss ich mal vorwegnehmen, hier kommen ja nicht nur eine Storyline hin, sondern wir haben halt bei MJF 48.000 Storylines gefühlt. Also du hast halt einmal die Storyline mit Jay White, die richtig gut ist, oder Bullet Club Gold als Ganzes. Du hast die Storyline der Devil. Du hast dann die Storyline aber auch noch Samoa Joe, der auch noch sagt, hör mal, ich will aber auch den Titel haben.
Und ich will dein Freund sein.
Ja, und ich will dein Freund sein, aber ich möchte trotzdem deinen Titel haben.
Ja.
Und Wardlow, der einfach sagt, immer, ich werde dein Leben zerstören. Und ich werde AEW befreien von dir, weil du bist eigentlich der Bösewicht. Und ich finde es halt eigentlich ganz cool, dass halt die sagen, ja, eigentlich bist du der Arsch. Und er ist aber eigentlich in der Face-Rolle. Und all dieses Ganze drumherum, das finde ich unfassbar spannend. Das hebt das Ganze wieder nach oben, weil ich glaube, wir werden hier kein normales Single-Match sehen. Wir werden das zwar sehen, aber irgendwann wird irgendeine andere Sache von den genannten eine Rolle spielen. Sei es halt prägnant, mit Wirkung oder halt nur angeführt. Aber es wird eine Rolle spielen. Und die Spannung ist einfach auch da, was ist mit MJF? Ist er jetzt halt wirklich der Nette oder doch der Devil? Oder zeigt er sein wahres Gesicht oder nicht? Und er wird den Titel verteidigen, aber der Nachklang, der ist für mich richtig spannend und interessant, weil wir müssen mehr vom Devil sehen. Das ist gerade die große Storyline, bisschen im Wrestling mit dem Mystery, weil diese spekulieren. Hey, wir spekulieren doch alle. Wir fragen uns alle, wer ist denn das? Und das finde ich einfach spannend. Und du hast ja noch, ach, Roderick Strong gibt es ja auch noch, der auch noch eine Storyline hat.
Richtig.
Ich glaube, das hatten wir noch nie so. Eine Titelregentschaft oder ein Titelmatch, wo es aber zeitgleich mehrere Storylines gibt, die ja gestartet wurden in der Fehde. Das war ja nicht so, dass es vorher was gab oder sonst was, sondern die wurden alle jetzt in den letzten Wochen gestartet. Ja? Was erwartest du denn?
Ich finde es erstmal sehr schön, wie AEW sich hier von der Verletzung von Adam Cole erholt hat, muss man sagen. Ich meine, das war garantiert alles anders geplant, als das, was jetzt passiert. Und ich glaube auch, dass die Weiterentwicklung anders geplant gewesen ist. Weil ich bleibe dabei, dass mein Tipp für den Devil, um das mal vorwegzunehmen, ist, dass Adam Cole eigentlich der Devil gewesen ist. Aber ja, dass
mein Tipp ist MJF.
Ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast eine ganz wilde Theorie.
Ja, und die stimmt.
Ich bin mal gespannt. Kannst du gleich noch vortragen? Nein, also ich wäre den wahrscheinlich einfachsten Weg gegangen. Ne? Ich hätte gesagt, das ist Adam Cole, der hier hintenrum spielt, weil auch der wollte ja im Ursprung eigentlich auch den Belt haben. Ne? Und dann sind sie Freunde geworden und ach, guck mal hier, wir sind angeln und wir gehen bowlen und wir gehen essen. Und dann auf einmal, dann bricht er sich halt den Knöchel und dann ist alles vorbei. Ne? Und, ja. Und ich finde diese Entwicklung auch sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, es türmen sich hier wirklich die Herausforderungen von MJF auf. Du hast natürlich, wie du richtig gesagt hast, MJF ist isoliert. Im Prinzip, das Einzige, was MJF jetzt noch hat, sind die Zuschauer, weil er ist ansonsten ja ganz allein. All seine Freunde sind weg, sind verletzt, sind zerstört worden, sind weggelaufen, weil er ein Arsch gewesen ist oder wie auch immer. Und die einzigen Leute, die er jetzt noch hat, sind plötzlich die Zuschauer. Und das waren die, die ihn sein ganzes Leben lang gehasst haben. Also auch das finde ich
wiederum. Die er auch immer beleidigt hat.
Ja, natürlich. Aber vielleicht auch zu Recht. aber nichtsdestotrotz finde ich diese Entwicklung halt sehr interessant. Auch die Entwicklung, die man quasi damit bei uns forciert hat. Wir haben immer gedacht, so MJF ist cool. Aber ich merke halt selber bei mir, wenn er dann irgendwie redet, also ja, okay, das funktioniert schon. Er macht das schon wirklich gut. Und die Geschichte ist wirklich gut, dass die einen da emotional mitnimmt. So, zu diesem Match. Ich glaube auch, das größte Problem ist hier, dass Jay White nicht der Richtige ist. Der macht das gut. Aber ich sehe Jay White nicht als AEW-Champion. Noch nicht. Da fehlt noch irgendwie ein bisschen was. Da fehlt mir dieses Kitzeln, da fehlt mir dieses Feuer. Irgendwas fehlt mir da. Dass
und ich die sage, richtige Musik. Jetzt. Sei aber, doch ehrlich.
Aber es kommt halt auch zu schnell. Für mich ist dieser Weg, den ist er noch nicht weit genug gegangen, ja, um jetzt Champion zu sein. Und es fehlt auch noch dieser Moment, dass du sagst, oh krass, ist der jetzt weit oben und der muss den Champion-Titel jetzt bekommen.
Aber ich glaube, diese Fehde ist aber genau die richtige, um Jay White dem Publikum mal richtig näher zu bringen.
Absolut.
Ich glaube, das fehlte bislang, weil Jay White war halt da. Aber die ihn noch nicht kannten, hatten halt echt ein Problem, mit ihm zu connecten. Und diese Fehde schafft es jetzt genau das zu machen, dass man jetzt eine Verbindung zu ihm hat, man versteht jetzt diesen Charakter, danach kannst du eine andere Reise mit ihm gehen.
Ja, und ich glaub eben auch, dass das so ein Punkt ist, gerade diese Sache mit dem, der kann gut reden und der kann hier mit den Mic-Skills, kann er wirklich auch mithalten mit MJF auf eine gewisse Art und Weise, nicht ganz auf dem Level, aber schon so ein bisschen, ich habe mir jetzt viel, viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt.
Nein, der kann super reden.
Ne? Und deswegen.
Also wie gesagt, gerade die letzte Promo, die bei Dynamite, die war richtig, richtig gut.
Deswegen hat man das schon sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, dass man Jay White hier auf jeden Fall geholfen hat. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon derjenige ist, der jetzt MJF entthronen wird. Sondern das wird dann eben im weiteren Fortgang hier der Fall sein. Und jetzt frage ich dich, David, wenn wir jetzt beim Thema Devil sind. Ist es CM Punk?
Auch wenn er damit spielt, ich glaube es nicht. Ich glaube, das wäre echt Worst Case. Ich liebe diese Storyline mit dem Devil. Also ich habe es auch nicht kommen sehen, das muss ich auch zugeben. Ich habe es einfach nicht kommen sehen, dass man den Devil als Storyline nimmt und du dann eine Storyline hast, wo halt, ich sehe es halt auf Social Media, also überall die Diskussion, wer ist denn jetzt der Devil, was passiert ist, wer steckt da jetzt wirklich hinter? Und dass die auch in den Promos damit spielen, dass ein Jay White sagt von wegen so, hör mal, du bist doch der Devil, brauchst du gar nicht so zu tun. Die Gefahr ist natürlich da, die Gewissheit ist da, egal wer der Devil ist, es wird die Enttäuschung sein. Also 80% der Fans werden enttäuscht sein. Das ist normal im Wrestling. Egal, welche große Enthüllung es gibt, es kommt immer eine Enttäuschung, weil die Erwartung wächst ja, je länger das dauert.
Stopp, ganz kurz. Der Punkt ist, je länger es dauert, so lange dauert es noch nicht. Kriegen wir die Enthüllung überhaupt schon jetzt?
Nein, noch nicht. Aber der Devil wird eine Rolle spielen, weil ich finde, du hast halt in den Weeklies auch gesehen, dass er halt jetzt immer öfters vorkommt. Und meine Theorie ist, dass es MJF selber ist und zwar nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach gespaltene Persönlichkeit, weil er ist halt einfach auch der Arsch. Er ist halt der Devil. Und man muss ja auch dazu sagen, man hat nie beide zeitgleich gesehen, so ein bisschen Superman-mäßig. jetzt auch, als Acclaimed angegriffen wurden, war der Devil nicht dabei.
Ja.
Aber MJF kam anschließend in den Raum. Der Devil ist immer nur auf dem Screen zu sehen. Und Roderick Strong hat ja auch zu Adam Cole gesagt, Adam, MJF ist der Devil.
Ja.
Für mich würde es halt alles Sinn ergeben, dass er versucht, der Nette zu sein, er versucht, der Gute zu sein, aber innerlich kann er es halt nicht, weil innerlich ist er der Arsch und innerlich zerstört er eigentlich die Leute, weil sie erklärt, er hat ja an seine Seite genommen, aber eigentlich gingen die ihn ja tierisch auf die Nüsse. Und dann, ja, die dunkle Seite in ihm, ne? bumm, drauf da. Und so passt es ja auch eigentlich zu den anderen, weil die anderen, die ja attackiert oder die attackiert wurden, hatten ja auch alle was mit MJF zu tun, wo du aber auch sagen könntest, die gegen MJF auf die Nüsse. Mhm. Also ich finde, das ist für mich, wäre es logisch, aber ich kann mich auch gerne irren. Ich finde es aber nur schön, dieses Mysterium, dass man jetzt mal wirklich mal wieder was hat im Wrestling, wo ich überlegen muss, wer ist es denn? Was hat der eigentlich vor? Weil da ist ja ein Plan hinter.
Ja. Mal gucken, ob der Plan dann auch so aufgeht, dass wir dann davor sitzen und sagen, oh krass, zum Beispiel, wenn das jetzt einfach, ich sag mal, nur Roderick Strong wäre, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es Roderick Strong ist. Ich glaube auch, dass, das wurde auch schon berichtet, auch Fightful wurde das gesagt. Also Fightful hat zum einen, hat Sean Ross Sapp auch gesagt, dass seine Quellen, die gehen davon aus, dass es nicht CM Punk ist. Ne? Dass es das nicht ist. Und
wie soll er das auch machen? Der ist ja jetzt bei Survivor Series erstmal.
Ja, stimmt, der ist überall. Und bei Impact hat er auch unterschrieben, habe ich gehört. Nein, davon gehe ich jetzt eben nicht aus. Und was ich aber sagen wollte, ist eigentlich der Punkt, dass auch den Devil, den wir bis jetzt gesehen haben, das wird auch nicht nicht der Wrestler, das Talent sein, was dann schlussendlich den Devil verkörpert hat, sondern das wird ein anderer Darsteller gewesen. Du brauchst niemanden, der da körperlich jetzt reinschlüpft. Du hast ja teilweise dann auch nur die Maske mehr oder weniger gesehen.
Ja, in die Schulterpartie immer.
Ja, das stimmt. Aber
trotzdem. Da ist auf jeden Fall jemand muskulös darunter.
Ja, trotzdem. Aber es heißt nicht, dass das zwangsläufig das auch der Darsteller dann sein muss. Ne? Ich glaube nicht, dass man das macht. Weil ich glaube, das würde dann hast du irgendwelche Leute, die das dann durch irgendwelche KI-Maschinen jagen und auf einmal kommt raus hier, wir haben es schon rausgefunden, weil das ist so und so.
Aber überleg mal, wie sehr würde es doch zu einem MJF passen, wenn er halt alle hinters Licht geführt hat?
Ich fände die Story, wie du schon gesagt hast, fände ich sehr, sehr spannend. Gerade auch wegen dieser Schlange und sowas, ne, der Teufel, der dich täuscht und solche Sachen, würde passen und darf auch nicht vergessen, dass der Devil ja eigentlich auch ja nicht ein alter Ego von MJF gewesen ist, sondern das war ja auch sein Charakter quasi, ne, bei der Rückkehr. Welche Rolle spielt jetzt Wardlow bei dir hier im ganzen Gemenge?
Noch nichts, also zumindest nicht bei diesem Pay-Per-View. Ich glaube, Wardlow und Joe, das haben sie alles gemacht, damit das im Nachgang jetzt kommt. Weil ich finde, das hat ein bisschen was von so im Hintergrund schwellende Bedrohung. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt noch zu früh, wenn es Wardlow jetzt auf einmal, sondern dass Wardlow immer mehr beginnt, MJF halt zu tyrannisieren oder halt Druck auszuüben. Dass MJF quasi immer mehr in die Ecke gedrängt wird oder sich unsicherer fühlt. Und je nachdem, welche Fehde anschließend kommt, wird Wardlow mitschwingen. Also ich glaube nicht, dass sie den jetzt direkt dran setzen, sondern dass er wirklich mitschwingt über längere Zeit und dann irgendwann reinrutscht, richtig.
Ja, es ist schön. Es ist schön, es ist spannend. Ich glaube nicht, dass wir im Match selber schon irgendwas bekommen. AEW tendiert ja stark dazu, gerade solche Enthüllungen oder auch so Weiterentwicklungen gerne bei Pay-Per-Views dann danach zu machen. Und das Match quasi erstmal clean laufen zu lassen. Weil ich glaube, für das Match selber wird das Tag-Team-Match eine wichtige Rolle spielen. Was ist MJF da passiert? Hat er überhaupt einen Tag-Team-Partner gehabt? Ist er danach noch attackiert worden? Bla, bla, bla. Auch das ist durchaus möglich. Dass Joe vielleicht auch mit ihm zusammen den Titel verteidigt und ihn danach noch angreift zum Beispiel. Und MJF dann verletzt, angeschlagen, sich hier noch in dieses Title-Match reinschleppt. Wir dürfen nicht vergessen, dass er schon wieder Double-Duty schieben muss, der arme Kerl. Und da wird es dann so sein, dass dieses erste Match wird hier eine größere Rolle spielen. Und ich glaube auch, dass dann diese Devil-Geschichte eher danach kommt. So nach dem Motto, ach, guck mal, du hast deinen Titel verteidigt, aber vergiss nicht, ne, hier ist noch jemand anders, der dir das Leben zur Hölle machen wird. Und vielleicht dann in Richtung World's End was Interessantes noch zustande kommt.
Ja? Selbst das wäre noch zu früh.
Ich würde es auch noch nicht so ziehen, weil, aber andererseits
Ich finde, das fühlt sich zu groß an.
Ja,
also, du hast da jetzt ein richtiger Du hast nicht oft im Wrestling sowas, wo du das Gefühl hast, ey, das triggert gerade richtig, das kann groß werden. Bau es aus.
Ja, aber nichts passt besser zu World's End als ein Teufel.
Warum? Ein Teufel kann auch sympathisch sein. Ich finde die Maske schön.
Kannst du ja auch. Gibt es die schon als Merchandise? Ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht, aber den Schal.
Der ist zu teuer. Der ist
aber nicht, wenn er im Pink ist.
Ja, das stimmt. Also wir tippen beide auf eine Titelverteidigung. Wir tippen beide darauf, dass wir noch keine Enthüllung des Teufels bekommen werden. Du sagst, es ist hier im Punk. Und
was?
Ohne Spaß.
Und ich glaube, in dem Moment mache ich den Fernseher aus. Das Kapitel ist abgeschlossen.
Wen
tippst du? Wirklich Adam Cole?
Ich glaube, dass man die Storyline noch ein bisschen ziehen wird, bis Adam Cole in irgendeiner Art und Weise wieder was machen kann.
Ja, siehst du, und ich fände es zum Beispiel cool, wenn nach dem Match Lichter ausgehen, Bildschirm geht an und du siehst den Devil neben einem Adam Cole zu Hause, der verprügelt wurde.
Ich fände die Idee mit diesem schizophrenen Charakter, finde ich auch super spannend. Und ich glaube, da kannst du auch wirklich sehr, sehr viel draus machen. Ob man,
von der MJF?
Ja, aber ob man dieses Risiko eingeht, dass weil so, sehr oft, wenn wir solche Geschichten im Wrestling gehabt haben, haben wir uns danach gefragt, so, hat das jetzt wirklich Sinn ergeben? War das gut? Und sehr oft war dann der Payoff nicht so groß wie der Build-Up. Und dann haben wir ein
der Problem. Der Payoff wird nie so groß sein. Egal, wer es sein wird. Ich meine, da müsste jetzt schon irgendwie, was ich, Ultimate Warrior aus dem Grab ausstehen, damit du sagst, oh mein Gott.
Alter, ja, da sage ich wirklich, oh mein Gott.
Ja, aber weiß ich, meine, also
da müssen wir uns drauf einstellen. Die Toten stehen aus den Gräbern wieder auf, du.
Ja, aber irgendwas, egal was es sein wird, jetzt mal ehrlich, du weißt es doch selber. Also es wird erst bei 80% der Leute werden sagen, ach nee, das nur, ich habe aber gedacht, das ist irgendwas Größeres. Ja, aber das ist einfach irgendwann nicht mehr möglich. Ja, das wird passieren, so oder so. Aber ja. die schöner ist da die Reise dahin.
Ja, und das macht momentan sehr, sehr gut. Man hat da wirklich aus den Zitronen der Verletzung von Adam Cole wirklich nochmal Limonade gemacht und hat da wirklich was Gutes draus auf die Beine gestellt.
Was ist das denn für ein Vergleich?
Sag man doch, mach's
aus den Zitronen der Verletzung.
Ja, du musst das doch irgendwie den Bogen schlagen. Ja, nein, aber ich finde, das hat man richtig gut bis hierhin gemacht. Und ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Und das schafft man heutzutage jetzt auch nicht mehr so oft, dass ich wirklich auch noch davor sitze. Und wir haben ja heute auch spekuliert. Also halb ernst, aber im Gruppenchat haben wir auch darüber diskutiert, wer das sein könnte. Und es sind viele Fragezeichen bei dieser AEW-Show. Und dadurch ist die auch, wie ich finde, deutlich interessanter, als wir das auch noch in den vergangenen Monaten gesehen haben. Ich hoffe, dass man einfach das Momentum, was man jetzt hat, auch diesen Stil, den man gerade fährt, dass man das beibehält, dass man Paul White seltener auf eine Motorhaube bodyslammt, da wäre ich sehr dankbar für.
Das sah heftig aus.
Anderes Thema. Nein, aber
der Weg, den man geht, der ist der richtige. Und es ist ein Samstag-Pay-Per-View. Allein schon deshalb macht es schon richtig Bock dann. Und dann das wird eine gute Nummer, da bin ich mir sicher.
Genau, und am Sonntag, da hältst du dann zusammen mit dem Markus hier nämlich die Stellung. Ihr werdet podcasten und über AEW Full Gear reden, dass ich das dann am Abend pünktlich online stellen kann, damit ihr da draußen was zu hören bekommt und damit ihr da auf dem Laufenden bleibt, weil ich bin wahrscheinlich auf dem Bauernhof, so wie es aussieht jetzt. Hallo, ich habe ein Kind. Ich kann da kein Wrestling gucken, ich bin auf dem Bauernhof.
Und da suchst du Zitronen, machst du aus Limonade.
Ja, ganz genau. Ganz genau das. Über solche Sachen machen wir dann. Deswegen habe ich leider keine Gelegenheit, AEW Full Gear zeitnah zu schauen. Und ich habe schon gesagt.
Ich werde dich schon spoilern in der Gruppe, keine Sorge.
Ich bin mir da total sicher, dass du mich spoilern wirst. Ich muss so oder so gespoilert werden, weil ich den Kram ja online stellen muss. Aber ich werde mal schauen, wie ich das noch eingebaut kriege. Aber ich bin ja froh, wir haben ja inzwischen ja so Teams quasi, die jetzt hier auch dann die WWE und AEW so ein bisschen übernehmen. Du und Markus, ihr seid unser Team AEW.
Ja, er ist Jerry Lawler, ich bin Jim Ross.
Gott, oh Gott, bitte nicht. und Kai, ich und auch der Chris, wir sind dann Team WWE und alle anderen, die springen dann so hin und her, wie es gerade passt. Ist doch super, wenn wir da genug Männer und Frauen am Start haben, um hier das Programm zu füllen. Auf jeden Fall könnt ihr euch da draußen schon mal drauf freuen, Sonntag dann eben auch den Review-Podcast zu hören. So, David, letzte Frage. Hast du noch Worte hier? Möchtest du noch was sagen?
Nein, ich habe Bock und ich möchte wissen, wer der Devil ist.
Ja, werden wir wahrscheinlich jetzt noch nicht erfahren. Und ich finde auch ganz gut, dass man jetzt uns noch ein bisschen eine Nase dreht. Das sollen wir uns ruhig noch eine Nase
mitbringen. Tony Khan ist der Devil.
Nein. Das wäre auch nicht schlecht. It was me! It was me, MJF! It was me all the time!
Gott, nee, bitte nicht. Nicht nochmal.
Wer weiß. Aber ich meine, Vince McMahon hat auch gerade viel Geld. Er hat gerade viele Aktien verkauft. Vielleicht hat er auch einfach AEW gekauft. Und dann sagt er hier, it was me all the time.
Nee, der muss ja jetzt Boxkämpfen gehen.
Das stimmt. Vollkommen korrekt. Nein, auf jeden Fall, das riecht alles nach einer richtig guten Show. Schöne Matches auf der Card, auch im Speziellen auch in der Midcard mit Adam Page gegen Swerve Strickland, bin ich sehr, sehr scharf drauf, zu sehen, was da passiert. Ich freue mich drauf, euch zuzuhören, was ihr dann da in der Review besprecht. Und ich glaube, dann kann ich an der Stelle jetzt den Deckel drauf machen. Wir hören uns am Sonntag wieder und ich sage an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.